Werbung.
Die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 sorgt für große Emotionen. Und Mazda fiebert gleich doppelt mit. Solange Deutschland oder Japan bei der WM spielen, profitieren Sie vom exklusiven Mazda-Jubelbonus. Freuen Sie sich auf attraktive Angebote, modernes Design und Fahrspaß, der begeistert. Jetzt mitjubeln, Wunschmodell finden und Vorteile sichern. Bei Ihrem Mazda-Partner.
Werbung Ende.
Das WM aus der deutschen Nationalmannschaft nach einem verlorenen Elfmeterschießen im 16. Finale gegen Paraguay.
Ja, es ist, das mal direkt vorneweg, die späteste Calcio Berlin-Reaktion aller Zeiten, habe ich schon mal gesagt hier vor einer Woche.
Ja.
Es ist 1:46 Uhr, das Spiel ist keine 15 Minuten rum, wir haben keine O-Töne gehört, wir haben keine Interviews gesehen, wir sitzen hier, sind ziemlich emotional angefasst, denn das haben wir nicht so richtig kommen gesehen. Und wir sind übrigens, für alle, die das nicht wissen, Christoph Kröger, Lukas Heinze und ich bin Nico Heimer.
So eine förmliche Vorstellung in der Reaction.
Ja, ganz
ungewohnt.
Ich hatte Lukas noch nicht vorgestellt, jetzt sind wir seit 2 Minuten drin, dann dachte ich, jetzt müssen wir nochmal irgendwas sagen.
2 Minuten war es noch nicht.
Ja, okay.
Ein absolutes Debakel. So muss man es beschreiben. Deutschland verliert gegen Paraguay im Elfmeterschießen im 16. Finale der WM und wir sind alle...
Ein Desaster, das sich in meinen Augen einreiht in die letzten beiden WMs. Ich bin nicht bereit zu sagen, dass das ein Millimeter besser war als 18 oder 22, nur weil man da in der Gruppe ausgeschieden ist. Das war dieses Jahr nicht möglich.
Es ist eine
man ist ausgeschieden,
WM.
Als es ging.
Genau.
Sobald es ging, ist man ausgeschieden. Und die Art und Weise, die im Vorfeld dieses Turnieres immer und immer wieder ja auch angesprochen worden ist, Kaderstruktur, Nominierungspolitik und öffentliche Kommunikation, ist dir jetzt, wenn ich rede vom Bundestrainer, ultimativ ganz brutal auf die Füße gefallen. Und ich finde, wir haben ja ein Aus erlebt, das sich in meinen Augen seit dem zweiten Gruppenspiel angebahnt hat.
Du hast zwar 7:1 gegen Curaçao gewonnen, aber da lief auch schon nicht alles super rund, dann 60 Minuten gegen die Elfenbeinküste. Die ersten 60 Minuten sahen auch nicht gut aus, gegen Ecuador verloren.
Hast du den Last-Minute-Winner auch erst gegen die? Gegen Ecuador verlierst du dann schon? Da sind wir in meinen Augen eigentlich schon bei 2 Spielen, wo du sagen musst, kannst du nicht zufrieden sein und dann das.
Und jetzt verlierst du gegen die Mannschaft, die zum Auftakt 4:1 gegen die USA verloren hat, nur 2 Tore in der Gruppenphase erzielt hat und generell eine der schlechtesten Mannschaften war, die überhaupt in die K.O.-Phase eingezogen ist.
Also... Unsere Freunde von Adidas haben es wieder getan. Sie haben die beste Fußballwerbung, oder in dem Fall sind wir ganz ehrlich, den Backyard Legends Kurzfilm rausgebracht, den ich in den letzten 20 Jahren oder so gesehen habe.
Überragend. Der hat mich außerdem aus dem Nichts gehittet. Ich habe den irgendwann, ich glaube, als YouTube-Werbung oder irgendwo zufällig als Werbung gesehen und ich saß da mit offenem Mund. Ich fand das so geil. Es hat mir nämlich tatsächlich echt Vorfreude auf die WM gemacht, die ich vorher, sagen wir mal, so nicht so zu 100% hatte.
Mir hat es einen krassen Throwback gegeben zu dem Plus-10-Impossible-Team damals. Diese Werbung Beckenbauer, in der übrigens, das ist mir erst im Nachhinein klar geworden, die ist von 2006. In diesem Spiel schießt Frank Lampard aufs deutsche Tor. Oliver Kahn ist da im Tor und der Ball prallt an die Latte, auf die Linie und raus. Und 4 Jahre später bei der WM 2010 passiert einfach original genau das. Hast du irgendwas in dem Spot gesehen, wo du sagst, aufpassen, das passiert dieses Turnier?
Ja, da passieren ein bisschen zu viele kuriose Dinge, würde ich behaupten. Aber es ist halt in sich so stimmig und es ist auch geil produziert und natürlich die Besetzung. Also Timothy Chalamet, der Schauspieler, der da wirklich einmal durch diese Werbung führt sozusagen. Und dann haben sie natürlich wirklich große Namen mit am Start. Lionel Messi als Backup-Plan.
Der da einfach mit Bad Bunny chillt?
Der mit Bad Bunny chillt. Dann stellt Chalamet ein Team zusammen, was dann halt eben in so einem Street-Fußball-Event antreten soll. Aus Jude Bellingham, Lamine Yamal und Trinity Rodman, der Fußballerin aus den USA. Also versucht da so ein absolutes Superstar-Team zu bilden, damit die endlich diese Local Legends da schlagen können.
Und da muss man wirklich sagen, in meinen Augen ist es die beste Fußballwerbung seit x Jahren. Ich fand es überragend gut. Es sind 5 Minuten plus. Mein Vorschlag an Adidas wäre, macht doch einfach 12 Folgen ab 40 Minuten draus, weil ihr habt genug Spieler im Portfolio und ich würde es mir reinziehen.
Ja, und vor allem wissen wir nicht, wie es ausgeht.
Das ist es. Genau da wollte ich mich gerade hinaus. Ich würde es mir reinziehen und jedem, der es noch nicht gesehen hat, dem würde ich genau das vorschlagen. Guckt es euch an, denn selbst wenn es da keine Fortsetzung mehr gibt, dann ist das, was Adidas da auf die Beine gestellt hat, der Spot des Jahres.
Ich war ja wirklich mit der Kritik von Anfang an mit dabei, gerade auch nach dem Curaçao-Spiel, wo es sich ein bisschen unfair angefühlt hat, nach einem 7:1 schon Dinge zu kritisieren.
Dann Elfenbeinküste haben wir noch mehr kritisiert, weil die ersten 60 Minuten, wie du schon gesagt hast, echt wirklich mies waren. Man es aber dann doch noch gedreht hat, fühlte sich auch nicht 100% richtig an. Nach dem Ecuador-Spiel gab es dann wieder andere Gründe, warum man nicht so unbedingt kritisieren sollte. Also es hat sich angebahnt. Ich war wirklich ganz vorne mit dabei bei den Kritikern. Und trotzdem.
Das nicht.
Nicht so. Trotzdem war ich einer derjenigen, die gesagt haben, niemals wird Deutschland hier rausfliegen. Niemals. Ich bin felsenfest davon ausgegangen, dass es zäh wird, dass es ein unangenehmer Gegner ist, dass die defensiv stark sind, aber dass man hier weiterkommen wird. Und wenn es nicht nach 90 ist, dann ist es nach 120 Minuten.
Und Paraguay hat ja auch in der Qualifikation schon mal angedeutet, dass die vielleicht auch mal Argentinien schlagen können. Aber wenn man alleine Ecuador nochmal mit Paraguay vergleicht, meiner Meinung nach, dann ist das alleine von der Spielerqualität nochmal so ein großer Unterschied.
Das war der zweitschlechteste Gegner bei dem Turnier für Deutschland.
Also, das muss man so sagen. Und in meinen Augen ist das eine Zäsur für den DFB, die man gar nicht schwer genug bewerten kann. Das muss Konsequenzen haben, die weit über die Trainerbank hinausgehen.
Lass uns da gleich drüber sprechen. Lass uns noch einmal, also vor allem bei der Mannschaft und dann nochmal auf das Spiel auch gucken, bevor wir...
In welcher Reihenfolge? Wollen wir kurz über das Spiel das reden oder was sagst du, ist das am besten?
Ich würde mit dem Spiel, glaube ich, reingehen und dann machen wir das, was in der Zukunft vielleicht passieren sollte und was alles falsch gemacht wurde. Grundsätzlich, nur um das nochmal zu unterstreichen, wie schlecht Paraguay bisher war. Wie gesagt, du hast 2 Tore geschossen. Die hatten den zweitschlechtesten Expected Goals Wert in dieser ganzen WM. Nur Tunesien war schlechter. Und dann startest du in dieses Spiel und es wird direkt gefährlich. Von Anfang an. Da war ich schon im Stream völlig fassungslos. Die haben jetzt schon fast mehr XG generiert als im ganzen Turnier. Stimmt natürlich nicht. Haben sie bis zum Ende auch nicht geschafft. Aber dass du dann schon wieder wackelst gegen diesen Gegner.
Damit wir einfach darüber gesprochen haben, die Deutschen ändern die Startaufstellung, oder Julian Nagelsmann ändert die Startaufstellung ein klein bisschen, wie von vielen gewünscht, Dennis Undav rotiert rein für Jamal Musiala, die Deutschen also so mit einer relativ flexiblen Doppelspitze, Kai Havertz bewegt sich ein bisschen mehr, Undav ein bisschen mehr im Zentrum, findet dort ehrlich gesagt kaum statt. Die Wahrheit ist aber auch, das tut fast niemand in der deutschen Offensive und korrekterweise Nene Brown kommt auch wieder rein und rutscht auf die Linksverteidigerposition und dann sehen wir das Spiel, das wir erwartet haben. Paraguay steht mit 11 Mann massiert im Block und die Deutschen, und das haben wir nicht erwartet, die Deutschen haben überhaupt keine Lösungen, gar nichts.
Das Zentrum dicht, der Ball häufig auf die Flügel raus, dann aber die Paraguayer sehr eng dran, auch an Wirtz vor allem. Wirtz mit einer guten Aktion, wo dann Undav zum Abschluss kommt, relativ früh im Spiel. Kimmich nochmal mit einem Schuss aus der Distanz in der ersten Halbzeit. Und sonst waren das fast alle Offensivaktionen, die Deutschland in der ersten Halbzeit hatte.
Genau, es gab auch nochmal so einen Schlenzer von Wirtz vors Tor, wo da am Ende noch jemand von Paraguay den Fuß zwischen hat. Das wäre ansonsten auch noch gefährlich geworden. Von Paraguay kommt ja ansonsten wirklich nicht viel das ganze Spiel über. Letztlich wirklich ein paar Situationen, die sie halt effizient nutzen. Über das Gegentor können wir gleich sprechen. Aber ich muss doch nochmal eine kleine Mini-Rolle zurück über die Aufstellung oder zur Aufstellung. Ich finde es wirklich grotesk und deswegen, es gibt auch einen Ticken Schadenfreude in mir, bin ich ganz ehrlich. Weil wenn du so sturköpfig, so trotzig
mit
diesem Thema Aufstellung umgehst und nach dem Elfenbeinküste-Spiel, dem Ecuador-Spiel, für dieses Spiel eine Sache sportlich änderst, weil die Nene Brown-Änderung war ja nicht sportlich, das war einfach nur jemand, der wieder reinrotiert nach Verletzungspause. Eine Sache änderst, dass du darauf schaust und sagst, das probieren wir so nochmal. Ja, wir spielen den gleichen Song nochmal.
Finde ich auch.
Ist grotesk in meinen Augen.
Und dann lass mich das Ganze, entschuldige, nur eins, ein Satz ist eine Lüge. ein Moment.
Wie lang ist der Satz, ist die Frage.
Denn in meinen Augen beginnt das mit nach der EM24. Denn dort hatte Julian Nagelsmann ja dann sich das Ziel, die WM, was auch völlig in Ordnung ist. Und ist dann aber von diesem Plan, den man dann entwickelt hat, einfach zu wenig abgewichen und das ist dann im Verlauf der nächsten Jahre kein Problem geworden. Richtig problematisch wurde es dann so in der März-Nominierung, als wir zum ersten Mal darüber gesprochen haben, okay, aber dein A-Kader ist entweder verletzt oder völlig außer Form und es gibt andere Spieler, die eben besser in Form sind. Und ab da hat für mich diese Vorbereitung auf die Weltmeisterschaft so ein bisschen eine Dynamik angenommen, wo ich am Ende an einem ähnlichen Punkt rauskomme wie du, Krügi. Ich gucke da drauf und kann nicht unvoreingenommen darauf gucken, wie Julian Nagelsmann kommuniziert und nominiert. Mhm. Und für mich gipfelte das Ganze dann in dieser Nominierung, in der du dir nicht nur einen Kader nominiert hast, der dir selbst überhaupt nicht die Möglichkeit gibt, als Trainer auf eventuelle Fehleinschätzungen zu reagieren.
Sehenden Auges in diese Probleme gelaufen.
Und dass du dann eben solche Kleinigkeiten auch nicht liest, die so in dem zwischenmenschlichen Bereich fallen, wie zum Beispiel, ey, wenn die eh nicht spielen, dann nimmert El Mala für Uedraogo mit, gibt dem 2 Minuten und da freut sich ganz Deutschland drüber und dann hast du eine positive Grundstimmung. Und da hatte ich das Gefühl in den letzten Monaten, dass da was entwickelt, wo Julian Nagelsmann und das Team eine sehr klare Idee hatten und das finde ich auch in Ordnung, aber als der Erfolg sich nicht eingestellt hat, waren sie nicht bereit, davon abzuweichen und das sehe ich mit einem als großen
stur.
Fehler. Ja, zu stur.
Sehr stur und wir sehen ja auch im Laufe des Spiels, dass Anton dann reinkommt auf der Rechtsverteidiger rückt, Kimmich dann mal ins Zentrum zieht.
10 Minuten vor Ende.
Ja, aber auch da, ne, das quasi es läuft nicht und dann macht er das, was ganz Deutschland fordert. Also
ja, weil also jetzt sind wir schon wieder sehr weit weg von dem Spiel, aber
ja. Aber es ist ja es ist größer als dieses Spiel, was hier passiert ist.
Für mich der größte Fehler, der jetzt zumindest im Rahmen dieser WM gemacht wurde. Ich meine, davor, wir haben ein Kicker-Interview, wir haben die UNDAF-Geschichte, wir haben die Neuer-Baumann-Geschichte. Da gab es einige Dinge, die man...
Es hat sich null gelohnt, by the way. Es hat sich null gelohnt, mal eine Neuer aus dem Ruhestand zu holen.
Es hat sich auch null gelohnt, die Sané zu nominieren.
Ja, Uedraogo statt den Maler zu holen. Hat nicht so viel geholfen. Naja.
Das hat gar nichts geholfen, weil er hat keine Minute gespielt. Schon spät, ich weiß gar nicht mehr, worauf ich hinaus wollte, aber letztendlich, genau, für mich der größte Fehler, das habe ich auch in der letzten Reaction schon gesagt, ist es in diesem Ecuador-Spiel, wo man den Gruppensieg sicher hat, mit der gleichen Startelf reinzugehen, mit der Devise, okay, das ist meine beste Elf, wir wollen dieses Spiel gewinnen und dann irgendwann zu sagen, okay, ich gebe jetzt Leuten mal eine Chance, das Spiel wird verloren, du bist aber mit der Startelf reingegangen. Hättest du einmal komplett durchrotiert und hättest verloren, wäre es überhaupt kein Problem gewesen. Hättest du experimentiert, um für die K.O.-Phase was auszuprobieren? Nein, du hast einfach dein Ding durchgezogen, obwohl jeder gesehen hat, das, was Niklas in der letzten Reaction gesagt hat, ist wirklich so true. Keiner im deutschen Kader ist aktuell gut in Form.
Wirklich so richtig gut in Form. Und war der Einzige, der gut in Form
Genau, aber der hat ja nicht gespielt. Ja. Den hast du dann zumindest reingenommen. Aber ansonsten, es ist keine Chemistry entstanden zwischen den Offensiven. Es sind keine Automatismen entstanden. Keiner von denen war gut in Form. Leroy Sané hat die letzten 2 Spiele wirklich kein einziges Dribbling statistisch gewonnen. Heute wieder auch nicht. Musiala hat dann, als er jetzt gegen Paraguay reinkam, sich abgearbeitet, hat viel versucht. Auch relativ glücklos. Wirtz fand ich noch also Havertz macht am Ende das Tor, aber am Ende funktioniert diese Connection Wirtz-Havertz per Flanke am besten. Wirtz hat, finde ich, den meisten Eindruck zumindest hinterlassen. War nicht beeindruckend.
Ich habe dich ja gerade über den Mund gefahren. Hattest du ja noch einen Punkt,
Ich wollte das einbringen mit dem, dass Anton dann irgendwann reingekommen ist.
Dann lass uns doch ganz kurz über die Tore sprechen, die gefallen sind. Das 1:0 für Paraguay fällt nach dem Eckball. Der sieht eigentlich geklärt aus. Manuel Neuer faust ihn raus, dann geht's auf den rechten Flügel und dann entscheidet sich Nene Brown da ganz klar falsch und lässt den Mann auf den rechten Flügel ziehen, den paraguayischen Spieler, bringt den Ball ins Zentrum und dort ist dann der Torschütze sträflich allein. Sieht so aus, als würde Metscher ihn 2-3 Mal noch checken mit dem Blick.
Wir haben es im Replay 2-3 Mal gesehen, dass Metscher 3-mal, glaube ich, checkt und Enciso noch im Blick hat und ihn dann aber aus den Augen verliert, einfach nicht mehr.
Ja, gefühlt übergibt er ihn, ohne dass ihn jemand aufnimmt, weil Tah, ich glaube, er verlässt sich ein bisschen darauf, dass Tah im Zentrum das Zentrum dicht macht, aber Tah orientiert sich zu einem anderen Spieler, sprich das Zentrum geht auf, Metscher geht nicht mit und deswegen ist er so komplett allein. Aber in meinen Augen auch der Hauptfehler. Ich verstehe vor allem nicht, weil Nene Brown zeigt noch nach innen an,
und geht dann trotzdem
auf. Und geht aber mit nach innen.
Also ich glaube, er denkt dann, dass...
Ja, was auch immer. Weiß ich nicht, weil wenn du nach innen anzeigst, heißt es ja, du übernimmst den innen und ich gehe dann halt tief mit, was, glaube ich, auch abwehrtechnisch
das Beste ist. Und es ist ja übrigens auch, ich glaube, das 5. Gegentor im 4. Spiel. Also nicht nur, dass diese Offensive keinerlei Chemie entwickelt hat, sondern die Deutschen haben einfach auch viel zu viele Tore gefressen, um ernsthaft irgendwas mit bei dem Spiel
zu machen. Also seit der WM 2014 hat man bei keiner WM mehr...
Ja, man hat auch nicht viele Spiele gemacht.
Ein Spiel ohne Gegentor erlebt.
Also ja, dann zur Halbzeit, das ist ein wichtiger Moment, kommt Leon Goretzka, Felix Metscher und wir wissen ja, was das bedeutet. 60 Dinger rausgeköpft, ab dann gibt's hohe Bälle und auf gut Wetter hoffen.
Und das war ja eine... Sorry, ja, mach du.
Und das hat dann auch funktioniert. Ja. Ich wollte weitermachen im Spieltext. Wird's dann mit der Flanke aus dem Halbfeld und dann ist es Havertz per Kopf zum Ausgleichstreffer. Und ich hatte danach das Gefühl, dass Deutschland so kurz am Drücker war, aber das hat dann auch nicht allzu lange gehalten.
Also auch da wieder, ne? Sie haben dann wirklich, das ist ja der Moment, wo diese Mannschaft, die hier lange geführt hat, dann denkt, ja, okay, scheiße, jetzt hat der Favorit hier den Ausgleich gemacht und dann musst du sie natürlich killen. Da musst du sie killen. Und die Deutschen lassen los.
Das Ding ist halt, also am Drücker waren sie ja eigentlich lange. Sie haben sich keine großen Chancen rausgespielt, aber sie hatten ja unglaublich viel Ballbesitz. Der Gegner tief hinten reingedrängt. Und das Ding ist auch, wie gesagt, ich habe es im Stream auch mehrfach gesagt, für mich ist gar nicht so die Kritik, dass du gegen so einen ekligen Gegner, der ist so tief, so eng verteidigt, dass du dir da wenig Chancen herausspielst. Das passiert den meisten. Das passiert jeder großen Nation mal. Wir haben es gegen England von England gesehen, gegen Ghana. Das passiert halt. Mein Problem ist, dass du dann trotzdem defensiv so anfällig bist, dass du zumindest die Gegentore kassierst. Und es gab ja noch ein, zwei andere gute Umschaltsituationen, die man dann auch nicht vernünftig ausgespielt hat aus paraguayischer Sicht.
Der Abschluss nach 20 Sekunden eigentlich schon bezeichnet dafür
gewesen. Genau,
da ging was in die falsche Richtung.
Genau, das ist mein Problem. Dass du da dir wenig Chancen ausspielst, ist die eine Sache. Irgendwann, du musst bohren und irgendwann passiert irgendwas. Irgendwann kriegt ein Spieler den Ball an die Hand oder, keine Ahnung, ein anderes Foul, ein Elfmeter, whatever, oder der Ball geht irgendwie rein. Also du darfst gegen diese Mannschaft, die haben der noch nie in der K.O.-Phase ein Tor geschossen.
Da sind wir, das haben wir noch nicht gesagt, der Ball ist noch reingegangen. Jonathan Tah macht nach einer Ecke das Tor und Waldemar Anton kriegt das quasi weggepfiffen, weil er den Torwart gefoult haben soll. Und da sage ich bis jetzt, weiß ich nicht.
Wir haben bisher nur die Szene im Stream gesehen. Wir haben jetzt im Nachhinein nicht noch mal...
Da nicht mehr sehen. Wir haben zig Wiederholungen gesehen aus anderen Kamerawinkeln.
Wir waren uns einig, für uns hätte das Tor zählen sollen.
Ja.
Müssen.
Ja. Ja.
Weil Anton, es ist zwar ein Kontakt da, aber zu wenig Kontakt, um das letztendlich abzupfeifen. Ich habe das Gefühl, der Torwart stolpert selbst einfach auch so ein bisschen. Klar ist der Kontakt da, aber er kommt selber irgendwie so ein bisschen aus dem Tritt und für mich persönlich reicht das dann
auch. Ich finde, Anton macht nichts Aktives in diesem... Weißt du, der hat da die Hand dran, so wie der auch die Hand an ihm hat und dann macht er nichts weiteres.
Vor allem ist es für mich keine klare Fehlentscheidung, um dann den VAR einzuschalten.
Das ist der ganz wichtige Faktor.
Ja,
man kann, wenn das in Echtzeit auf Foul entschieden wird, kann man drüber streiten, okay, muss man das abpfeifen, ja oder nein? Aber dann sage ich ja, okay, ärgerlich... Dann ist es halt eine kleinliche Entscheidung. Und er hatte eine kleinliche Linie, muss man dazu sagen.
Das stimmt.
Aber
er hat es initial nicht gefilmt.
Genau, dass du das umdrehst, geht für mich gar nicht klar. Weil...
Ist ein brutaler Einschnitt in diesem Spiel.
Weil das ist der 5-Meter-Raum. Den Schutz im 5-Meter-Raum gibt es in der Form nicht mehr. Der Torwart läuft in meinen Augen per se erstmal in Anton hinein. Und geht dann viel zu leicht zu Boden. Aber es kommt ja kaum ein Kontakt, der von Anton initiiert wird. Also,
nee, ich sage, Anton macht
die laufen in sich halt, und er darf ihm ja im Weg stehen.
Ja, ja.
Es gibt ja keine Regel, die sagt, du darfst dem Torwart nicht im Weg stehen.
Am Ende des Tages ist es natürlich trotzdem eine Schande, dass man auf die 106. Minute und so eine Situation warten muss. Und
per Standard.
Ich muss wirklich sagen, und jetzt können wir gleich mal über die Zukunftsperspektive noch sprechen. Das nimmt mich ein bisschen mehr mit, als ich gedacht habe.
Ja.
Und das liegt, glaube ich, wirklich auch daran, dass ich diesem Team wirklich versucht habe, die Stange zu halten über die letzten 2 Jahre.
Ja.
Und ich eben finde, dass die letzten Monate so bodenlos waren. Es hat sich einfach so angebahnt. Ich weiß gar nicht, wohin mit diesem Gefühl. So, weil es ist so, war doch klar, Mann. So, was hast aber du gedacht?
Es war nicht klar. Ich hatte nicht.
Nein, so sollte das nicht klingen.
Nein.
Ich wollte nicht sagen, dass ich heute Morgen aufgewacht bin und gesagt habe, so sollte das nicht klingen.
Es war klar, dass es
enttäuschend endet.
Das ist jetzt nicht bis ins Finale oder sonst was. Aber genau. Ich hatte nicht viele Hoffnungen, aber das hat meine Erwartungen unterboten.
Ja.
Also es war, damit habe ich nicht gerechnet und es war einfach eine desaströse Leistung.
Zukunftsperspektive, Manuel Neuer.
Ganz kurz,
Elfmeterschießen. Ja, aber was willst du da sagen?
Ja. Ich will nur sagen...
Ich will nicht mal die Namen von den Spielern sagen, die verschossen haben, weil die werden dann nur durch Kommentare gejagt.
Die wissen ja alle, aber ich will...
Ich weiß gar nicht, wer den ersten verschossen hat.
Ich will das Gegenteil sagen. Havertz auch gleich direkt am Anfang. Ich will das Gegenteil sagen. Menschen neigen leider dazu, in Frustmomenten ihren Frust dann irgendwie auf Social Media bei diesen Leuten auszulassen. Die da in dieser Drucksituation als haushoher Favorit im Elfmeterschießen, im 16. Finale diese Verantwortung übernehmen und den dann verschießen, haben in meinen Augen keine Schuld daran, dass diese Mannschaft rausgeflogen ist, weil es war Paraguay und die musst du in 120 Minuten besiegen können und darfst nicht mal in die Nähe von dem Elfmeterschießen kommen. Darfst nicht in die Nähe kommen, jetzt Zukunft.
Es ist ein bitteres Karriereende beim DFB für Manuel Neuer, aber das ist es, da gibt es gar keine Diskussion.
Und er hat uns ja sogar noch einen kleinen Moment gegeben. Er musste den letzten Elfmeter halten.
Ja, er hat nochmal Hoffnung.
Er hat nochmal Hoffnung. Und das hat mir dann auch richtig wehgetan. Weil ich dachte, jetzt ziehen sie es.
Ich dachte auch, da kommt der Momentum-Switch.
Genau, weil jetzt ziehen sie es, aber das ist das Ding mit Momentum. Es gibt Momentum im Mannschaftssport, aber es bedeutet nichts.
Wir haben in meinen Augen ist eine Sache eingetreten, vor der Joshua Kimmich sich gefürchtet hat. Er ist das Gesicht einer Verlierergeneration und das ist eine Verlierergeneration.
Darf ich da kurz die Statistik nennen, weil bitte. Ich sie wirklich kurios finde und leider nicht cool für Joshua Kimmich. Es gibt 14 Spieler, die über 100 Spiele im DFB-Dress gemacht haben. Joshua Kimmich ist schon länger einer davon, hat jetzt Toni Kroos eingeholt, was die Länderspiele angeht. Ist der einzige ohne Titel mit der Nationalmannschaft.
Und the big one ist natürlich der Bundestrainer. Und ich bin gerne der Erste, der sagt, es gibt keinerlei Grundlage für eine Weitereinstellung von Julian Nagelsmann. Wirklich überhaupt gar keine. Es darf nicht mal eine Diskussion in meinen Augen darüber stattfinden. Inakzeptabel ist das, was unterm Strich stehen bleibt.
Alles, was nach der EM 2024 passiert ist, war einfach, wenn man das bilanziert, einfach nicht gut.
Nee,
es war zu schlecht. Sowohl kommunikativ.
Das ist mein größtes Problem.
Die Entwicklung der Mannschaft, die sportliche, hat ja auch nicht stattgefunden in der Zeit, muss man auch mal sagen.
Das stimmt. Klar sind auch viele Spieler nicht in Topform. Klar ist jetzt auch ein Schlotterbeck verletzungsbedingt ausgefallen. Es gibt auch noch andere Faktoren, die damit reinspielen. Aber ich finde vor allem kommunikativ und was Aufstellungsentscheidungen beziehungsweise dieses gesamte Rollenkonstrukt, was sich Nagelsmann da im Vorhinein geschaffen hat, diese Sturheit daran festzuhalten, spricht für mich dafür, dass es für Nagelsmann nicht weitergehen kann.
Diese Starrsinnigkeit ist die Wurzel, um die sich alles so rumdreht, die alles ausgelöst hat, was dann so da passiert ist.
Und auch diese Sturheit, also meine Kritik während der EM-Quali, weiß ich noch, weil da im Doppelpass viel drüber gesprochen wurde, war, Nagelsmann agiert mir zu sehr wie ein Vereinstrainer. Und manche Dinge funktionieren nicht so auf Nationalmannschaftsebene, weil du nicht die Zeit hast, mit dieser Mannschaft so zu arbeiten wie mit einer Vereinsmannschaft. Du musst auch diese Mannschaft als hierarchisches Konstrukt und als Gruppe, glaube ich, anders anfassen und anders handhaben als eine Vereinsmannschaft. Das weiß ich natürlich nicht, wie er es gemacht hat. Mats Hummels und Thomas Müller haben zumindest Einblicke gegeben, dass er sein Training angepasst haben soll.
Ja.
Auf nationalmannschaftsorientierter, also dass er Dinge einfacher und nicht mehr ganz so komplex darstellt und rüberbringen möchte. Aber trotzdem finde ich, rein spieltaktisch waren mir noch viel zu viele Dinge drin, die ich gerne von der Vereinsmannschaft sehe, wie dem FC Bayern, die er versucht hat zu kopieren oder auch zu übernehmen. Die halt aber schwierig sind, wenn eine Mannschaft nicht so eingespielt ist, wenn sie teilweise in anderen Rollen auflaufen, Joshua Kimmich allen voran, die sie halt nicht die ganze Saison über gespielt haben.
Der DFB ist kein Schritt weiter, als man 2018 war, 2022 war, denn du bist jetzt wieder an einem Punkt, wo du einen Trainer suchst, wo du überlegst, wie du in die Zukunft gehen musst, vermute ich zumindest, noch ist natürlich nichts entschieden. Ich habe nichts mehr zu sagen, was wollt ihr noch loswerden?
Letztendlich ist es fast gleichzusetzen mit einem Gruppenaus.
Ja, ja, ist es. Finde ich auch.
Weil du konntest in der Gruppe nicht scheitern. Ja. Du hattest Curaçao mit in der Gruppe drin. Damit hast du 3 Punkte gehabt. Das hätte gereicht.
Und ein Torverhältnis, das ich höchstwahrscheinlich...
Genau. Du hast eine erweiterte WM mit 48 Teams. Diese neue Runde, die es sonst gar nicht gab. Da bist du jetzt gegen Paraguay gescheitert. Das Ding ist
ein Desaster. Wir wollen Paraguay nicht schlechter machen, als sie sind, aber sie haben halt einfach wirklich, hat man ja auch gesehen, da ging ja nach vorne kaum was und sie schaffen es trotzdem.
Riesen-Chapeau, Riesen-Gratulation. Wir machen Paraguay damit nicht schlechter, dass wir sagen, der DFB, Deutschland muss Paraguay besiegen.
Und sie haben aufopferungsvoll verteidigt, aber sie waren auch ganz ehrlich, ab der 50. Minute oder sagen wir ab der 60., 70. Minute waren die platt. Die haben so viel investiert, sie sind so viel hinterhergelaufen, nur eine hohe Intensität in der ersten Halbzeit. Die waren stehend K.O., aber sie standen halt tief hinten drin und da keine Antworten zu finden.
Und zwar nicht ansatzweise.
Da kann dann Nagelsmann natürlich dann irgendwann nicht mehr viel für, weil die Spieler müssen dann auch irgendwelche kreativen Momente auf dem Platz liefern, müssen auch was anbieten und auch, keine Ahnung, selber Ideen entwickeln, so gerade im Laufe eines Spiels. Das kann man nicht alles auf Nagelsmann geben. Da muss man auch über die Spieler sprechen, die wirklich nicht gut in Form waren. Ja, und es leider auch dann nicht anders verdient haben. Und das einzig Positive, letzte Sache, das einzig Positive, was ich hier mitnehmen würde für den deutschen Fußball ist, es braucht, das wissen wir gerade in Deutschland gut genug, es braucht manchmal auf die Fresse, damit sich Dinge ändern. Wir haben im Stream ist kurz angesprochen.
Aber wie lange sollen wir auf die Fresse bekommen? Also wann
ändert sich das? Das ist jetzt wirklich...
Aber wir kriegen doch seit 10 Jahren auf die Fresse.
Alle guten Dinge sind 3-mal auf die Fresse?
Die Schlüsse wurden nicht gezogen bis jetzt.
Okay,
die Hoffnung, dass sie jetzt gezogen werden, ist mutig.
Du hast 98 kein so gutes Turnier gespielt, du hast 94 kein so gutes Turnier, gut, zwischendurch bist du Europameister
geworden. Okay, sagen wir Europameister, du warst 90 Weltmeister, 2002 im Finale, das ist desaströs.
Okay, aber 2000
du kommst da nicht hin.
2000 und 2004 dazwischen WM-Finale, aber du hast dazwischen
eine ganz gute EM-Finale.
Ja, aber auch.
Aber was?
Naja, hör mir doch zu.
Die EM
war wann ja willst gut. du denn anfangen, die Dachen umzukrempeln?
2018.
Wann
willst du denn
anfangen, diese scheiß NLZ?
2018.
Wenn dein Spieler, der als, dich retten soll.
Als Jogi Löw.
Ja, okay, aber 18 ist ja vorbei.
Um eine PK zu machen und dann zu sagen, war eigentlich alles okay, was ich gemacht habe.
Aber 18 ist doch Punkt. Vorbei.
Ja.
Also muss es doch jetzt kommen.
Das, ich sag ja, deine Hoffnung bewundere ich.
Natürlich, weil irgendwann muss es ja passieren. Du kannst nicht dieses scheiß NLZ-Konstrukt, wo, ich sage es jetzt so drastisch, teilweise gesichtslose, talentierte, technisch gute Kicker bei rauskommen und dann soll am Ende bei einer WM soll ich der Typ retten, der den Arsch retten, der vor 5 Jahren dritte Liga gespielt hat. Das kann nicht sein.
Ich bin da komplett bei
dir. Das kann nicht sein.
Dass wir müssen, in Europa muss man nach links und rechts gucken und sagen, warum haben die eine so viel höhere Talentdichte als wir. Aber die Hoffnung, dass es jetzt passiert, die teile ich
nicht. Das muss jetzt krachen.
Ja.
Das muss jetzt
das
krachen.
Muss es. In meinen Augen, und das ist ja das, was ich im Vorhinein auch gesagt habe, es muss hier Entscheidungen geben, die unpopulär sind, sicherlich, aber
ich glaube, du kannst gerade niemanden rausschmeißen und bist damit unpopulär.
Das ist, glaube ich, die einzige logische Konsequenz.
Ja, aber ich weiß nicht, ob da nur der Trainer reicht. Nein. Ich sehe für Rudi Völler keine Zukunft. Der ganze
Völler hat sich so sehr an Julian Nagelsmann gebunden und ihm so sehr den Rücken gestärkt.
Und das meine ich. Da muss, glaube ich, einiges passieren. Und wir verabschieden uns von großen Namen auch bei dieser Nationalmannschaft dann, denn einige werden wir dann nicht mehr sehen. Aber das war ein unwürdiges Ende für den DFB bei diesem Turnier.
So sieht's aus. Ich hab keine Worte mehr.
Nee, ich bin auch wirklich. Ja. Ich wusste auch nicht, dass ich mich jetzt nochmal so in Rage rede.
Ja, wir haben noch eine halbe Stunde gemacht jetzt, glaube ich, oder sowas.
Fix und alle.
Nochmal, seht uns nach, wenn das hier jetzt nicht inhaltlich unglaublich
viel wir werden. Sind kreuz und quer.
Die nächsten Tage und Wochen werden wir uns mit dem Thema noch weiter beschäftigen. Davon könnt ihr ganz klar ausgehen. Niklas ist auch heiß.
Der hat auch während des Spiels gesagt,
soll ich reinkommen?
Ich komme noch rein aus.
Oder
irgendwo Südberlin.
Wir haben ihm quasi zugesagt, dass er auch noch mal irgendwo
hat ja auch so einen Fußball-Podcast.
Eine Leinwand bekommt, so ist es.
Ich will auch einfach noch mal sagen, dass ich schade finde.
Ich bin persönlich...
Das haben wir, glaube ich...
Und für dich Anfang. Ist es dein erstes großes Turnier.
Für deine erste WM, erst vier.
Nein, aber der erste WM...
Nein, hier in dem Bereich WM-Content lebt ja auch vor allem in Deutschland davon, wie weit Deutschland kommt, die Euphorie. Und das ist jetzt
alles halt weg.
Für
uns ist kacke.
Es ist scheiße.
Ich mache das am längsten seit 2017. Also,
ja, du hast gar nicht
es ist selber. Scheiße. Wir führen mit euch allen... Lasst es nicht an Leuten aus, die nichts dafür können. Das ist, glaube ich, nochmal ein Hinweis, den wir geben können. Und wir sagen gute Nacht oder guten Morgen und macht's gut.
Tschüssi.